Ich lese die Bibeltexte für die heutige Predigt aus dem 2. Mose, dem Johannesevangelium und dem 1. Korintherbrief. Der Herr sagte zu Mose und Aaron, als sie in Ägypten waren: Der jetzige Monat soll für euch der erste Monat sein. Mit diesem Monat soll bei euch das Jahr beginnen. Sagt der ganzen Gemeinde Israels: Am 10. Tag dieses Monats soll jeder Familienvater ein Lamm nehmen, je ein Lamm für jedes Haus. Wenn eine Familie für ein Lamm zu klein ist, soll sie sich mit anderen zusammentun. Sie soll es mit dem Nachbarn teilen, der dem eigenen Haus am nächsten wohnt. Es sollen so viele Leute sein, dass sie das Lamm ganz aufessen können. Von dem Blut sollen sie etwas nehmen. Sie sollen es an den Türrahmen des Hauses streichen, in dem sie das Lamm essen werden. Noch in derselben Nacht sollen sie das Fleisch essen. Es soll am Feuer gebraten sein und zu ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern gegessen werden. Und so sollt ihr es essen. Den Gürtel schon um die Hüften, die Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand, esst in Eile. Es ist das Passa, das für den Herrn gefeiert wird. 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Gleich am 1. Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern schaffen. Haltet das Fest der ungesäuerten Brote. Denn genau an diesem Tag habe ich euch aus Ägypten geführt, Schar um Schar. Haltet diesen Tag in allen Generationen als Brauch für immer, wie das Passafest gefeiert werden soll. Um Mitternacht erschlug der Herr alle Erstgeborenen im Land Ägypten, den erstgeborenen Sohn des Pharaos, der auf dem Thron saß, wie den Erstgeborenen eines Gefangenen, der im Kerker lag, und alle Erstgeburt beim Vieh. Da stand der Pharao auf, ebenso seine Leute und alle Ägypter. In dieser Nacht erhob sich in Ägypten ein großes Wehklagen, denn es gab kein Haus, in dem kein Toter war. Noch in der Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte: Brecht auf, zieht fort von meinem Volk, ihr und die Israeliten. Geht und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch eure Schafe, Ziegen und Rinder mit, wie ihr gesagt habt. Nur geht. Bittet euren Gott auch um Segen für mich. An diesem Tag führte der Herr die Israeliten aus Ägypten, Schar um Schar. Aus dem Johannesevangelium Kapitel 8. Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, das sage ich euch. Wer Schuld auf sich lädt, ist ein Sklave der Schuld. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie, aber der Sohn gehört für immer dazu. Wenn also der Sohn euch frei macht, seid ihr tatsächlich frei. Und aus dem 1. Korintherbrief: Denn auch unser Passahlamm ist geopfert. Das ist Christus.
Guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich spreche zu Beginn der Predigt ein kurzes Gebet. Gott, vielen Dank für diese Texte, diese alten Texte, die von deinem Handeln erzählen, die von der Geschichte von dir und deinem Volk handeln und die voller Prinzipien und voller Dinge drin stecken, wie du auch heute noch handelst und wie du heute noch befreist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, zu verstehen und dass das in unser Herz reinfallen kann, dass du es gut meinst mit uns, dass du gnädig bist und gütig, dass wir davon für unseren Glauben etwas mitnehmen können heute. Amen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Fasching gefeiert hast. Ich muss zugeben, seitdem ich irgendwie Teenager war, war das für mich sehr viele Jahre lang ein sehr viel kleineres Thema, als ich als Kind immer mal so dachte. Kostüme und sich verkleiden und so weiter. Und dann bin ich vor knapp 7 Jahren Papa geworden. Und auf einmal hat Fasching und die Bedeutung von sich verkleiden und das richtige Kostüm auswählen wieder Einzug in meinen Haushalt erhalten. Ich weiß nicht, ob das für dich auch so ist, ob für dich Fasching vielleicht gar nicht wegen Kids ein Thema ist, sondern vielleicht gehst du auch einfach so gerne kostümiert auf Partys, das sei dir von Herzen gegönnt. Aber egal wie das Setting ist, stell dir so eine Kostümparty mal vor und du siehst auf dieser Party jemanden, die ein blaues Glitzerkleid anhat, eine strohblonde Perücke mit langen geflochtenen Haaren, vielleicht immer noch weiße Handschuhe, eine Eisskulptur dabei oder so ähnlich. Dann könntest du auf den ersten Blick meinen, okay, da hat sich einfach jemand irgendwie als hübsche Prinzessin verkleidet. Oder du hast eine 6-jährige Tochter und bist deswegen Frozen-Experte geworden in den letzten Monaten und weißt natürlich, das ist nicht einfach nur eine hübsche Prinzessin, sondern das soll Elsa sein. Ohne dass man es dir explizit erklären muss. Siehst du auf den ersten Blick, hier geht es um die Eiskönigin aus Frozen, Elsa. Versteht ihr, man kann das Kostüm so oder so hübsch finden und checken, ah, eine Prinzessin, wie nett. Oder man kennt den Background, man kennt das, worauf dieses Kostüm eigentlich anspielt, die ganze Geschichte dahinter, vielleicht sogar die Bedeutung, die diese Geschichte für dieses kleine Mädchen hat und hat ein ganz anderes, ein viel tieferes Verständnis dafür, was dieses Kostüm ausdrücken soll und wofür es sozusagen steht. Es hilft manchmal, die Vorlage zu kennen, um etwas anderes besser und tiefer und wirklich in seiner Tiefe verstehen zu können. Wir sind in den letzten Wochen in einer Predigtserie gewesen, wo wir uns eine ganz wichtige, eine bestimmte Erzählung aus der hebräischen Bibel, aus dem Alten Testament angeschaut haben, die sogenannte Exodus-Erzählung. Die Erzählung, wie Gott das Volk Israel, wie er die Hebräer aus der Knechtschaft in Ägypten befreit und in die Freiheit führen will. Und diese Story ist so grundlegend und wichtig, sie ist für ganz vieles andere, was wir in der Bibel lesen oder worum es auch im christlichen Glauben geht, wie so eine Art Vorlage, wie eine Schablone. Und wenn wir diese Geschichte nicht kennen, dann können wir ganz vieles eigentlich von unserem eigenen Glauben, vom Glauben entweder von jüdischen Menschen oder von christlichen Menschen, überhaupt nicht wirklich in seiner Tiefe verstehen. Weil gerade das Neue Testament im Grunde nur oder vor allem Sinn macht, wenn wir diese Geschichten kennen aus dem Alten Testament und insbesondere diese Exodus-Erzählung, wie Gott sein Volk befreit, um zu verstehen, was eigentlich Jesus über sich selbst manchmal sagt, was das Neue Testament über Jesus und über Gott sagt. Wie eine Brille, die man aufsetzen muss, um eigentlich wirklich scharf sehen zu können, was da alles passiert und was da los ist. Wir sind jetzt schon seit ein paar Wochen drin, wir sind schon ein bisschen warm geworden mit der Geschichte. Und heute finden wir so ein bisschen den vorläufigen Abschluss und Höhepunkt, den wir gerade gelesen haben. Wir planen nach Ostern, nach der Fastenzeit mit dieser Geschichte weiterzumachen. Aber für heute sind wir eben angekommen an diesem entscheidenden Moment in der Geschichte, dem Auszug aus Ägypten selbst. Und ich will es nochmal betonen, wie wichtig diese Story für jüdische Menschen bis heute ist und auch für uns, wenn wir uns mit christlichem Glauben auseinandersetzen wollen, um das irgendwie zu verstehen, worum es da geht. Und ich dachte mir, vielleicht, um das deutlich zu machen, wie wichtig, wie grundlegend und definierend diese Story ist, hilft es vielleicht, eine Parallele zu ziehen zu so ganz wichtigen und definierenden Stories, die wir auch heute irgendwie so kennen und die Menschen sich heute erzählen. Und vielleicht ist so ein Vergleichspunkt, zumindest für weiße, protestantische Amerikaner, die sich bis heute auch eine bestimmte Gründungsgeschichte von ihrem Land erzählen und wo man merkt, wenn man sich mit US-AmerikanerInnen unterhält, wie sehr diese Geschichte, die Unabhängigkeitserklärung 1776, Boston Tea Party, No Taxation Without Representation, wie tief das alles immer noch in den Knochen und in der Identität von AmerikanerInnen drinsteckt. Dass sie sich immer noch jedes Jahr am 4. Juli auf diesen einen 4. Juli 1776 berufen, wo sie immer noch Feuerwerk in die Luft schießen und das Feiern, dass damals 13 britische Kolonien sich von der Krone losgesagt haben, ihre Unabhängigkeit erklärt haben und es bis heute jährlich feiern und es so tief in ihrer kollektiven Identität verankert ist. Vielleicht so muss man sich das vorstellen, ist das Passafest, das wir gerade gelesen haben und gehört haben, sozusagen das originale Passa, die erste Passanacht, so entscheidend und definierend für das kollektive Selbstverständnis des jüdischen Volkes bis heute sind diese Texte und ist diese Erzählung. Und es endet eben mit dem letzten Vers, den wir gehört haben, Vers 51. An diesem Tag führte der Herr die Israeliten aus Ägypten. Das ist der finale Höhepunkt, der vorläufige zumindest, dieser Aufbruchsmoment, wo Gott sein Versprechen einlöst und wahrmacht und das Volk in die Freiheit führt. Und diesen Aufbruchsmoment gucken wir uns in dieser Predigt in drei gedanklichen Abschnitten an. Das erste ist, wir gucken uns an, Gott setzt sich kompromisslos ein. Zweitens, um Freiheit zu bringen. Drittens, für uns alle. Gott setzt sich kompromisslos ein, um zweitens Freiheit zu bringen, drittens für jede und jeden von uns, für uns alle. Gott setzt sich kompromisslos ein, der erste Punkt. Und als erstes will ich ein kleines Zugeständnis machen, dass nämlich dieser Text hier in 2. Mose Kapitel 12 ganz schön herausfordernd ist zu lesen für uns heute. Das ist ja irgendwie so eine Mischung aus einer Anleitung wie für ein jüdisches Fest, das eben bis heute gefeiert werden soll. Was soll gegessen werden? Wie sollen sich die Leute dabei sogar anziehen? Irgendwie fast sehr technisch, sehr unemotional und dann aber eben eingeschoben in diese dramatische Befreiungsaktion und Rettungsmission Gottes für Israel. Ein Teil von diesem Text ist das, was man die finale Plage nennen würde, mit der Gott gegen Ägypten und vor allem den Herrscher, den Pharao, vorgegangen ist. Also gegen den Pharao, der die Hebräer, das Volk Israel, unterdrückt hat. Und zwar nicht erst seit gerade, sondern über 400 Jahre lang waren die Hebräer hier Zwangsarbeiter, wurden mit Gewalt gezwungen, Ägypten aufzubauen im Namen des Pharao. Und das jetzt ist endlich der Moment, in dem diese jahrhundertelange Knechtschaft zum Ende findet. Und wir knüpfen in dieser Woche, in dieser Predigt, ziemlich nahtlos an die Predigt von letzter Woche von Sabrina an, die ganz explizit und viel über die verschiedenen Plagen auch gepredigt hat. Wir werden es nicht alles wiederholen. Aber ein, zwei Punkte sind, glaube ich, gerade für unseren Text auch heute doch nochmal wichtig. Ganz kurz nochmal, was ist in den 12 Kapiteln bis jetzt ganz grob passiert? Die Hebräer sind, wie gesagt, in Gefangenschaft in Ägypten. Gott hört ihr Klagen und ihr Jammern und ihr Leid. Und er beruft in der Wüste Mose als Anführer, um sein Volk aus dieser Gefangenschaft rauszuführen. Er stellt sich vor als Gott, der nicht auf Seite der Herrscher und des Imperiums sozusagen steht, der nicht auf Seite der Mächtigen ist, sondern er stellt sich vor als der Gott, der Ungerechtigkeit nicht ertragen kann und nicht ertragen will. Er stellt sich vor als der Gott, der auf Seite der Zwangsarbeiter und Ausgebeuteten steht. Und dann zeigt sich eben in den Kapiteln in diesem Buch bis heute, bis Kapitel 12, wie ernst Gott das meint. Da entpuppt sich so eine Art Machtkampf zwischen Gott, der dieses Versprechen gegeben hat, und zwischen dem Pharao und seinen Göttern, die unter allen Umständen verhindern wollen, dass die Israeliten wirklich frei werden. Und dieser Machtkampf wird so ausgetragen, dass Gott immer und immer wieder neue Plagen schickt, um den Pharao zum Umdenken zu bewegen. Und man kann diese Plagen ganz verschieden deuten und verstehen. Man kann sie zum Beispiel mit den verschiedenen Göttern von Ägypten assoziieren und so, als würde Gott nach und nach die verschiedenen Mächte und Götter Ägyptens ausknipsen und ausschalten, die dazu beitragen, dass Israel in Gefangenschaft bleibt. Und dazu will ich später noch mehr sagen. Man kann sie aber vor allem so verstehen, und das ist für diese letzte Plage heute vor allem ganz wichtig, als würde Gott hier lokal begrenzt in Ägypten für einen kurzen Moment eigentlich das, was er auf den ersten Seiten der Bibel gemacht hat, nämlich die Schöpfung, die er ins Leben geliebt hat, wieder rückabwickeln. So als würde Gott die Schöpfung sozusagen rückwärts abwickeln und wieder zurückführen. Was meine ich damit? Auf den ersten Seiten der Bibel wird erzählt, wie Gott die Schöpfung macht. Und es sieht dann konkret so aus, dass es dort überall Chaos gibt. Tohu wabohu steht dort wortwörtlich. Tohuwabohu haben wir davon irgendwie abgeleitet. Also irgendwie ein Chaos, das auf der Welt geherrscht hat. Und Gottes schöpferisches Handeln sieht so aus, dass er dieses Chaos zurückdrängt, die Chaosmächte, die das Leben bedrohen, dass er sie in ihre Schranken verweist und dass er allen Lebewesen nach und nach gute, stimmige, passende Lebensräume gibt. Er macht das Meer und in dem Meer können Fische leben. Er macht die Luft, die Atmosphäre, darin können Vögel fliegen und er macht dann eben die Erde, wo alle möglichen anderen Tiere und am Ende auch der Mensch einen guten Ort zum Leben finden. Das ist das, was Gott macht. Er schafft Licht mitten in der Finsternis. Er macht es hell. Das ist das, was auf den ersten Seiten der Bibel passiert. Und jetzt, in diesen 12 Kapiteln, was passiert, ist, dass dieses Land Ägypten nach und nach ins Chaos stürzt. Dass da nach und nach Finsternis zum Beispiel einbricht, obwohl Gott doch eigentlich das Licht geschaffen hat. Dass die Menschen ihre Lebensgrundlage, ihre Lebensräume verlieren und auch die Tiere teilweise, obwohl Gott es ihnen doch eigentlich mal als guten Lebensort gegeben hatte. Und man kann das eigentlich so verstehen und so sehen, dass Gott dem Pharao zeigt, nach und nach, die Konsequenz, wenn du dich gegen mich stellst, aktiv gegen mich, dass du dich dann letztlich gegen das stellst, was Leben schafft und Leben schenkt. Also, wenn Gott der Schöpfer ist, der das Leben will und das Leben liebt, dann sagt er dem Pharao im Grunde genommen, wenn du dich aktiv mir in den Weg stellst, dann zeige ich dir nach und fast schon pädagogisch über 9 Plagen nach und nach hinweg, dass du damit letztlich die Grundlage für dein Leben verlierst und gefährdest. Weniger so als willkürliche Strafen, sondern als im Grunde Folge davon, dass der Pharao hier nicht nur einfach nichts zu tun haben will mit Gott oder so ähnlich, sondern dass er dem Schöpfer, der die Quelle des Lebens ist, aktiv den Kampf ansagt. Und so lässt der Pharao das Volk 9 Plagen lang immer noch nicht ziehen, auch nicht, nachdem Gott ihm 9-mal die Gelegenheit dafür gegeben hat. Und dann kommt eben diese letzte Plage, die für uns, und es ist so, irgendwie fremdartig klingt. Gott kündigt an, dass in der Nacht alle Erstgeborenen sterben werden. Und ich muss zugeben, das ist schon nicht leicht, zu dem Gottesbild dazu zu basteln und das zu integrieren, wie wir hier in der Regel über Gott predigen, als den gnädigen, gütigen, barmherzigen, sanftmütigen Gott. Aber ich will schon eine Perspektive zeigen, warum das nicht sich ganz so sehr ausschließt, wie es hier vielleicht auf den ersten Blick scheint. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir den Bedeutungsaspekt dahinter verstehen, was hier eigentlich passiert. Dass Gott hier nicht willkürlich irgendwelche Menschen umbringt, sondern dass in der Story etwas anderes ausgedrückt wird. Auf dieser Schablone, auf diesem Hintergrund, den ich gerade gesagt habe, dass Gott als Schöpfer sich das Leben ausgedacht hat und alles geschaffen hat und möchte, dass Israel ein Leben in Freiheit führen kann. Und im Machtkampf mit dem Pharao, der unter allen Umständen das verhindern will, ist das sozusagen die letzte Karte, die er spielt, um zu zeigen, Pharao, in letzter Konsequenz verlierst du deine eigene Lebensgrundlage und Zukunft, wenn du dich gegen mich stellst. Weil genau dafür stehen diese Erstgeborenen. Die stehen für die Zukunft von Ägypten. Der Kronprinz des Pharaos, sein designierter Nachfolger, sein erstgeborener Sohn. Und eben nicht nur beim Pharao, sondern insgesamt die erstgeborenen Söhne als Inbegriff dessen, worauf die Zukunft Ägyptens eigentlich ruht. Dass es Nachfolger gibt, dass es Erben gibt, Menschen, die das Land weiter aufbauen werden. Also sie stehen hier für die gute Zukunft, die der Pharao sich erhofft für sein Land. Und Gott tritt hier als derjenige auf, der die Zukunft derjenigen bedroht, die die Zukunft der Hebräer unterdrücken und auslöschen wollen. Es ist nicht willkürlich, sondern eigentlich hat es eine innere Logik und Konsequenz. Der Pharao, der seine Zukunft und die Zukunft Ägyptens auf Kosten der Hebräer gebaut hat, der am Anfang dieser 12 Kapitel von 2. Mose, von dieser Exodus-Erzählung, alle erstgeborenen Söhne der Hebräer umgebracht hat, der sich als Herr über Leben und Tod aufgespielt hat und nach Willkür Menschen aus dem Volk Israel getötet hat, dem fällt Gott in den Arm. Und zwar in der Sprache, die der Pharao dann endlich auch versteht. Jedenfalls aus der Perspektive von den Hebräern und des Volkes Israel muss das so aussehen, dass Gott sich erbarmt, endlich diesem Pharao in den Arm fällt, der droht, ihre Zukunft auszulöschen. Nach 9 Plagen ist der Pharao noch nicht bereit gewesen, das Volk ziehen zu lassen. Er fährt seine hasserfüllte rassistische Agenda weiter gegen Israel. Selbst dann, als sein ganzes Volk schon längst krasse Konsequenzen dafür tragen muss. Aber jetzt wird er es endlich verstehen und schickt sie dann sogar aktiv weg. Ich will damit nicht sagen, dass wir diese Texte leicht verstehen können oder so. Aber ich will dafür werben, dass aus der Perspektive mal mindestens der Hebräer, dass ein Moment ist, in dem sie endlich Gerechtigkeit erleben und in dem Gott das tut, was er ihnen versprochen hatte, koste es, was es wolle sozusagen. Es ist der Moment, dass, obwohl sich der mächtigste Mann der Welt, der Pharao, ihnen in den Weg stellt, Gott sagt, ich lasse den Pharao damit nicht durchkommen. Am Ende setzt sich doch eben Gott durch. Und das erste Prinzip, das dahinter steckt, das erste Takeaway vielleicht für uns an der Stelle, ist erstmal ganz schlicht genau das. Nicht so sehr, wie Gott hier im Einzelnen handelt, sondern das Prinzip oder der Aspekt, der für uns auch heute noch Bedeutung hat, der dahinter steckt, ist vielleicht schlicht erstmal das, dass Gott wirklich Freiheit schenken will und dass er nicht bereit ist, sein Volk, das so darunter leidet, unfrei zu sein, aufzugeben. Dass Gott gefährlich wird, all den Mächten, die der Freiheit im Weg stehen. Gott tritt hier auf als jemand, der nicht machtlos ist und auch nicht harmlos, weil er kompromisslos alles in seiner Macht daran setzt, sein Volk zu befreien aus der Knechtschaft. Man könnte es sogar noch ein bisschen weiter zuspitzen und man könnte sagen, es ist gerade Gottes Liebe zu seinem Volk und zur Freiheit, die er seinem Volk schenken will, weil er es so sehr liebt, was Gott dazu bringt und dazu führt, hier so kompromisslos sich für ihre Freiheit eben einzusetzen. Wir werden das Zitat jetzt nicht ganz lesen, aber ich habe euch von einem Theologen, von Wilfried Herle, ins Programm vorne auf Seite 2 ein Zitat dazu abgedrückt. Ich werde es jetzt nur so paraphrasiert wiedergeben, ihr könnt es später gerne im Original lesen, wo er im Grunde genau das versucht auszudrücken, zu sagen, ja, Gott hat eine zornige, eine kompromisslose Seite, aber diese Seite Gottes ist eigentlich Ausdruck seiner Liebe. Was wäre das für eine Liebe, die Gott hätte, wenn sie irgendwie indifferent, wenn sie irgendwie so eine Egalhaltung hätte gegenüber dem, was sein geliebtes Volk erleiden muss? Gott wird zornig auf all die Mächte und Gewalten, die das Volk klein halten und in Sklaverei halten wollen. Und gerade weil er sein Volk liebt, wird er zornig auf all das und setzt alles, was in seiner Macht steht, dafür ein, dass dieses Volk in Freiheit losziehen kann. Ja, da ist eine zornige und eine mächtige und eine bedrohliche Seite Gottes, aber bedrohlich eben eigentlich nur für die Mächte, die sich dem Leben selbst und der Freiheit, die Gott schenken will, in den Weg stellen. Das ist der erste Punkt. Gottes Kompromisslosigkeit, wenn es darum geht, die Ziele seiner Liebe, die Freiheit, die er für sein Volk will, zu verfolgen. Und auf diesen Freiheitsaspekt möchte ich im zweiten Punkt jetzt noch mal ein bisschen näher eingehen. Gott ist kompromisslos darin, erster Punkt, zweiter Punkt, um Freiheit zu bringen. Das ist ja das Ziel. Das ist das, wofür Gott sich kompromisslos einsetzt, für die Befreiung der Hebräer. Und trotzdem finde ich, gibt es hier ein interessantes Detail in der Geschichte, weshalb ich jetzt gar nicht auf die Hebräer und das Volk Israel weiter gucken will, sondern doch noch mal kurz beim Pharao selbst bleiben will. Wenn wir jetzt uns weiter mit dem Volk Israel hier beschäftigen würden, könnten wir über ganz viele Aspekte und Facetten von Freiheit sprechen. Mein Punkt ist, dass man ganz viel über Freiheit reden könnte und diese Freiheitslinien, die in der Bibel liegen, eben auch für so gesellschaftspolitische Anliegen. Aber ich will das ein bisschen mehr in unser Innenleben reinholen und die Art innere Freiheit und Befreiung, von der ich glaube, dass sie mit uns vielleicht auch heute gut connecten kann. Und dafür ausgerechnet mir nochmal den Pharao angucken. Und ich muss zugeben, mir ist noch nie dieser Vers aufgefallen bis zu der Vorbereitung von dieser Predigt diesmal. Und zwar ist es der Vers 32, den ich nochmal vorlesen will. Der Pharao schreckt also hoch in der Nacht und er schickt die Israeliten fort. Und dann sagt er, nehmt eure Schafe, Ziegen und Rinder mit, nur geht. Und dann sagt er, bittet euren Gott auch um Segen für mich. Bittet euren Gott auch um Segen für mich. Und nach allem, was wir bis jetzt gehört haben, hat es dieser Satz wirklich in sich. Es ist sowas wie ein Eingeständnis des Pharao zu sagen, euer Gott, ausgerechnet der Gott der Zwangsarbeiter, er ist der, der tatsächlich Segen schenken kann, der Leben in der Hand hält. Und für ihn ist es ein unglaublicher Satz, der sich quasi selbst als halbgöttliches Wesen gesehen hat und der eine ganze Schar Götter um sich in der ägyptischen Vorstellung hatte, die für ihn und für sein Volk so ihre religiöse Identität bestimmt haben. Er hatte göttliche Schutzmächte, von denen er sich auch in Sicherheit gewogen gefühlt hat, all das machen zu können, was er so mit Israel eben angestellt hat. Diese Götter, von denen sie sich Schutz und Leben erhofft hatten, die ihre Freiheitsgaranten waren. Dieser göttliche Schutz von Ra und Osiris und wie sie alle heißen. Und nicht nur wurden in den Plagen diese Götter nach und nach entlarvt als falsche Konzepte, als nicht vertrauenswürdig,
das habe ich schon erwähnt, sondern der Pharao selbst erkennt am Ende an, nur Jahwe, nur dieser Gott, der Hebräer, der Zwangsarbeiter, er ist der, der wirklich Schutz und Segen und Leben geben kann. Er ist der Gott, der wahre Freiheit garantieren und bringen kann. Und es ist bemerkenswert, und ich möchte diesen Gedanken so ein Stück weit an uns heranholen und uns sozusagen das als Frage stellen. Nämlich die Frage, die auch eben in diesem Machtkampf verhandelt worden ist: Auf wen kann man im Leben eigentlich bauen? Wer oder was gibt dir und mir wirklich Schutz? Wer hat die Macht und die Größe über Freiheit und Leben und Segen zu entscheiden? Und der Pharao selbst sagt, es ist nicht das, worauf ich eigentlich gebaut hatte, sondern es ist dieser Gott, der sich hier in der Bibel vorstellt. Und wenn wir das eben auf uns anwenden, stellt sich auch an uns diese Frage: Auf was bauen wir da eigentlich in unserem Leben? Wovon erhoffen wir uns Sicherheit? Welche Lebenskonzepte, welche philosophischen Anschauungen, welche, ich weiß es nicht, spirituellen Praktiken räumen wir diesen Stellenwert ein? Und ich möchte nur so ein paar Beispiele anteasern, über die man wahrscheinlich jeweils einzeln ganze Predigten halten könnte. Aber ich glaube, es gibt da schon Dinge, von denen wir uns eigentlich diese Sicherheit und Freiheit und diese Dinge erhoffen, von denen der Pharao erkennt, letztlich, das ist etwas, was nur Gott selbst geben kann. Mein erstes Beispiel ist vielleicht eins, das so naheliegend ist und trotzdem wichtig, nämlich die Frage nach finanzieller und materieller Versorgung und Freiheit und Sicherheit. Geld ist, glaube ich, schon sowas, was für uns eine große Rolle spielt und was uns so eine gewisse Sicherheit und damit verbunden Freiheit eben verspricht. Ich weiß nicht, ob ihr diese dubiosen YouTube-Videos kennt von selbsterklärten Coaches, die sagen, in diesen 5 Schritten zu finanzieller Unabhängigkeit, während sie selbst auf Bali sitzen und irgendwie aus einer Kokosnuss schlürfen oder so und damit beweisen wollen, dass ihr Konzept auf jeden Fall funktioniert. Und wenn du ihren Kurs für nur 3.000 Euro kaufst, und es muss noch nicht mal so sein, dass du Teil von so einem Schneeballsystem bist oder so ähnlich, und trotzdem wirst du vielleicht dieses Ziehen in deinem Herzen kennen, wie viel leichter und besser und sicherer das Leben doch wäre, wenn wir diese finanzielle Sicherheit hätten. Und das müssen eben nicht nur so leicht durchschaubare Varianten sein, sondern ich glaube, so eine Neigung, vielleicht mehr oder weniger stärker ausgeprägt, werden trotzdem die meisten von uns kennen. Und jetzt ist Geld und finanzielle Sicherheit überhaupt nichts Verwerfliches an sich. Aber ein Problem wird es dann, wenn wir es gar nicht mehr vielleicht mitbekommen, dass wir kein freieres Herz, sondern ein unfreieres Herz durch materielle Güter und Geld und Reichtum bekommen. Wo wir es nicht mehr schaffen, großzügig zu leben, uns nicht an diese Dinge zu binden, wo wir vielleicht anfangen, Lebensentscheidungen zu treffen, die möglichst dem Raum geben sollen und die Geld vermehren sollen oder so ähnlich, anstatt anderen wichtigeren Dingen mehr Raum in unserem Leben zu gewähren und einzuräumen. Und ich weiß, dass es fast schon eine Plattitüde ist, das auszusprechen, aber trotzdem, es ist in der Forschung schon längst klar, dass immer mehr Reichtum eben zu nicht immer mehr Glück führt, sondern es irgendwann diesen Punkt gibt, wo es kippt, wo Menschen sogar tendenziell eher unfreier und unglücklicher werden, je mehr sie haben. Gott, der Bibel, der sich vorstellt, immer wieder, wenn es um Geld geht, als den, der will, dass wir ein freies, ein großzügiges Herz haben, das nicht an Geld gebunden ist. Oder ein anderer Punkt, ein anderes Beispiel, wo die Prinzipien von Gott, wenn wir uns an sie halten, uns eine Art Freiheit versprechen, die aber kollidieren mit dem, wie wir sonst oft leben. Zum Beispiel, wie wir mit anderen umgehen, wie wir anderen in Konflikten begegnen. Wenn Jesus uns auffordert, andere zu lieben und ihnen zu verzeihen, ihnen zu vergeben, wenn sie uns Unrecht getan haben, dann liegt da ein Freiheitsversprechen drin, das für uns erstmal total kontraintuitiv scheint. Weil das würde ja bedeuten, dass wir unser Recht auf sowas wie Vergeltung und Rache, den anderen mindestens mal gedanklich irgendwie im Griff halten zu können, dass wir all das aufgeben würden, diese vermeintliche Freiheit, wütend und verletzt und rachsüchtig zu sein. Aber Jesus sagt, oder das Versprechen von Jesus ist, wenn wir es schaffen, zu lernen, zu verzeihen und zu vergeben, dann bekommen wir letztlich ein leichteres, ein freieres Herz. Auch wenn es manchmal ein ganz langer, jahrelanger, schwieriger Weg ist, gar keine Frage. Vielleicht ein drittes Beispiel. Was hilft uns eigentlich, uns selbst zu lieben und anzunehmen mit allem Brutto, was zu uns und unserem Leben dazugehört? Vertrauen wir Gott, der sagt, dass wir bei ihm diese Liebe und Annahme finden, dass wir uns selbst lieben und annehmen dürfen mit all den Macken und Ecken und Kanten, die es auch in deiner Biografie, in deiner Persönlichkeit geben wird? Ich kenne das von mir. Es scheint so, als würde es da Stimmen und Mächte in unserem Herzen, in unserem Leben geben, die uns immer wieder einreden, die uns immer wieder vorhalten, weshalb wir nicht liebenswert sind, liebenswürdig, weshalb wir es nicht verdient haben, angenommen und geliebt zu sein. Glauben wir diesen Stimmen oder vertrauen wir der Stimme Gottes, die uns liebevoll zu sich ruft? Mein Punkt mit diesen mini angerissenen Beispielen ist, es gibt Dinge, wo es wie so eine Art Machtkampf auch um unser Herz, um die Freiheit unseres Herzens gibt. Und die gute Nachricht auch in dieser Geschichte, in dieser Story ist, dass Gott nicht bereit ist, dein und mein Herz aufzugeben. Gott will Freiheit für dein Herz und für dein Leben. Und es kann aber bedeuten, dass wir, so wie der Pharao es getan hat, anfangen zu erkennen, dass all das, worauf wir manchmal unser Leben bauen, an welchen Glaubenssätzen wir oft festhalten, welche Ideale und Dinge und Prinzipien uns prägen, dass wir erkennen müssen, dass wir die loslassen, dass wir denen nicht länger diesen Stellenwert in unserem Leben einräumen. Und dass wir anfangen, darauf zu vertrauen, dass Gott uns das schenken kann und schenken will. Was ich dir wünsche, ist, dass du in der Begegnung mit Gott genau das erleben darfst. Dass auf den biblischen Gott zu vertrauen heißt, dass wir uns ihm anvertrauen, der wirklich dein Herz frei lieben will und der alles in seiner Macht Stehende genau dafür einsetzen wird. Kommen wir zum dritten Punkt, nämlich zu der Frage, wie können wir das erleben? Wie können wir dieses Leben in Freiheit, das Gott verspricht, wie können wir das irgendwie für uns bekommen? Wie kann es für uns real werden? Und da möchte ich am Ende ein bisschen in der Bibel nach vorne springen, zu den Versen, die wir auch gerade gehört haben, zu Jesus und zum Neuen Testament. Wenn man sich die ganzen Berichte über Jesus so anguckt, dann triefen die nur so vor Anspielungen auf genau diese Nacht, in der es in 2. Mose 12 geht, in der Gott Israel aus Ägypten befreit. Kurz vor seinem Tod am Kreuz sagt Jesus selbst, dass das, was jetzt passiert, im Grunde wie so ein neuer Auszug aus Ägypten ist und wie eine Passanacht, die sich quasi in seinem Leben wiederholt. Und kein Zufall, Karfreitag und Ostern spielen in Jerusalem während des jährlichen Passafestes. Das Passafest, dieses Kapitel 2. Mose 12, ist eben eine Brille, durch die wir auf Jesus gucken können, um das, was bei Jesus passiert, eigentlich viel besser verstehen zu können. Weil auch Jesus geht es um Freiheit und um Befreiung. Und was sagt Jesus darüber aus? Wovon müssen wir alle sozusagen befreit werden? Unter welcher Art von Knechtschaft leben wir? Ihr habt diese Verse in Johannes 8 vielleicht noch im Ohr. Jesus sagt letztlich, der Sammelbegriff für all das, was uns unfrei macht, was unsere Herzen gefangen hält, der Sammelbegriff dafür ist Schuld. In manchen Übersetzungen Sünde. Und es ist ein sperriges Wort, es ist ein altes Wort, das man leicht, glaube ich, missverstehen kann, das oft sehr moralisch aufgeladen ist. Aber ich will dich ermutigen, mal kurz weiter zuzuhören und diese ganzen moralischen Obertöne, die es da gibt, auszublenden, weil um die geht es hier überhaupt nicht. Was Jesus sagt, ist, dass so wie Israel unfreiwillig und unverschuldet in Knechtschaft in Ägypten war, so gibt es etwas, was uns in Knechtschaft hält und gefangen hält. Und wir alle brauchen Gottes Eingreifen und brauchen es, dass er kommt, so wie er zu Israel gekommen ist und ihnen diesen Auszug aus Ägypten möglich gemacht hat, brauchen wir es, dass Jesus kommt auf diese Welt, um uns alle von dieser anderen Art der Knechtschaft zu befreien. Und so kompromisslos, wie Gott auf Seite der Israeliten war, um sie aus dem Haltegriff des Pharaos zu befreien, so kompromisslos geht Gott in Jesus vor gegen dieses System und diese Verstrickung aus Schuld und Sünde, unter der wir irgendwie alle sind und klein gehalten werden und was uns innerlich oft so unfrei macht. Und wenn du findest, dass das sehr anstößig oder vielleicht befremdlich ist, von Schuld und Sünde zu sprechen, dann will ich dafür werben, dass du es eher siehst als eine Art Angebot, um realistisch über das, wie wir doch unser Leben oft erleben, überhaupt sprechen können. Wie gesagt, ohne dass es jetzt moralisch werden muss. Es geht hier gar nicht darum. Und ich will auch niemandem einreden, dass er oder sie ein ganz schlimmer Mensch ist oder so ähnlich. Bestimmt seid ihr alle ganz fantastische Menschen. Sondern das Bild hier ist, dass es wie eine Macht in unserem Leben gibt, so wie es den Pharao in Ägypten gab, die dafür sorgt, dass wir nicht innerlich wirklich frei sind. Zum Beispiel, dass wir nicht die innere Freiheit haben, einander und uns selbst so liebevoll zu begegnen, wie wir es uns doch selbst eigentlich wünschen würden. Und deswegen finde ich, ist diese Sprache und sind diese Metaphern der Bibel eher wie so eine Art Angebot, um das irgendwie, um Worte für das zu finden, wie sich zumindest meine Lebensrealität tatsächlich oft anfühlt. Nämlich irgendwie ziemlich unfrei, was das angeht. Wie wenig wir in der Lage oft sind, etwas daran zu verändern, dass wir Beziehungen kaputt machen, dass wir einander verletzen und wehtun. Und wie wenig ich zumindest dem oft entgegenzusetzen habe. Da ist es nicht einfach getan mit mehr Motivation oder besseren Absichten oder so. Ich bin davon überzeugt, wenn es alles nur eine Frage der Absicht wäre, dann wäre diese Welt ein viel besserer Ort. Wer würde denn nicht sagen, ja, wenn ich es selber machen könnte, wäre ich natürlich ein liebevollerer Papa, ein verlässlicherer Freund, eine bessere Partnerin. Wer würde das denn nicht sagen? Das Problem ist doch nicht, dass wir das nicht wollen. Das Problem ist doch, dass wir es irgendwie nicht schaffen. Wenn ich meinen Alltag angucke, dann weiß ich, dass es da Muster gibt, die in meinen Beziehungen immer und immer wieder durchbrechen und denen ich irgendwie nicht entkommen kann, und die immer wieder zu Verletzungen bei mir und zu anderen führen. So, als würde ich da wirklich von etwas gefangen gehalten werden. Und dann sagt Jesus eben, genau davon bin ich gekommen, um dich davon frei zu machen. Du sollst wirklich ein Leben in Freiheit bekommen, das wirklich angefangen werden kann, von dieser göttlichen Liebe geprägt zu werden. Das ist ein Leben, das geprägt ist von einer übernatürlichen, göttlichen Liebe, die du nicht aus dir selbst heraus finden und produzieren musst, sondern die Jesus dir und mir schenken will, wo wir Zugang zu einer Quelle bekommen, aus der heraus wir mit göttlicher Liebe versorgt werden und die anfängt, unser Leben und uns von innen heraus zu verändern, frei zu lieben, uns gesund zu lieben. Aber der Schritt eins ist vielleicht die Erkenntnis überhaupt, dass wir das erstmal brauchen. Und dass das für jede und für jeden von uns erstmal so gilt, dass wir auf diese göttliche Liebe angewiesen sind. Und dass doch, wenn wir ehrlich sind, eigentlich jede und jeder von uns diese Art von Unfreiheit kennt, von der ich gesprochen habe. Und dass das für uns alle gilt, ist im Grunde etwas, was auch in dieser Passa-Erzählung im 12. Kapitel vom 2. Buch Mose vorkommt. Das ist ganz interessant. In allen 9 Plagen bis zu diesem Punkt war es immer wieder so, die Plagen treffen Ägypten, aber Israel wird verschont. Die Hebräer werden verschont. Im ganzen Land ist es stockfinster, aber bei den Hebräern, wo sie leben, ist es irgendwie hell. Und so weiter. Und dann ist es aber umso bemerkenswerter, dass hier beim Passafest was anderes passiert. Gott schenkt hier ja die Möglichkeit, vor den Konsequenzen verschont zu werden, die sich in dieser Nacht ereignen. Diese Konsequenzen, die das mit sich bringt, dass der Pharao sich gegen den Schöpfer, gegen das Leben selbst gestellt hat und die Konsequenz davon eben der Tod, der über Ägypten kommt. Und Gott schenkt eine Möglichkeit, davor gerettet zu werden, nämlich indem das Blut des Lammes, das irgendwie gemeinsam, gemeinschaftlich gegessen werden soll, außen an die Türpfosten gestrichen wird. Warum heißt das überhaupt Passamal? Passa, Pessach auf Hebräisch bedeutet so viel wie vorübergehen. Im Passamal erinnert sich Israel daran, dass Gott eine Möglichkeit geschenkt hat, dass die Konsequenz für die Schuld, die Konsequenz dafür, sich gegen Gott und das Leben, das er schenken will, zu stellen, an ihnen vorübergegangen ist. dass der Tod diese Häuser nicht getroffen hat, die sich damit verbunden haben. Jetzt könnte man sagen, Moment mal, warum sollte das auch die Israeliten treffen? Das muss ja selbstverständlich sein, dass sie das nicht trifft. Weil sie waren ja nicht die Unterdrücker. Sie waren ja gar nicht schuldig in diesem Sinne. Warum sollte sie diese Konsequenz treffen? Und auf der einen Seite stimmt es, sie waren die Unterdrückten und nicht die Unterdrücker. Und trotzdem steckt hier nochmal ein anderes Prinzip dahinter. Auch Israel hat die Bewahrung vor dieser Konsequenz gebraucht. So, als würde Gott sagen, als gäbe es etwas, weshalb Gott doch wieder keinen Unterschied fast macht zwischen Israel und Ägypten. So, als wäre es so, dass in gewisser Hinsicht niemand aus sich selbst heraus sicher sein kann vor dieser Konsequenz. Oder auf uns übertragen, was damals galt, eben auch für uns heute gilt, dass wir alle auf Gottes Eingreifen, auf seine Gnade, auf seine Kraft, auf seine Liebe angewiesen sind. Ungefähr auf dieser Linie liegt jedenfalls das, was Jesus zu denken scheint. In dieser ersten Passanacht zeigt sich, dass die Konsequenz, die Sklaverei und Knechtschaft mit sich bringt, diese Trennung von Gott und vom Leben selbst, dass die an denen vorübergeht, die sich hier eben auf diese Weise mit Gott verbinden. Und dass Gott diese Möglichkeit schenkt, vor diesen Konsequenzen gerettet zu werden. Und in Jesus passiert wieder so eine Art Passafeier. Eine neue Passa-Inszenierung, in der sich Gottes Herz aber nochmal anders und neu zeigt. Und zwar entscheidend anders an einem Punkt. Auch hier gibt Gott die Möglichkeit zur Rettung, aber diesmal so, dass Gott selbst sich dafür hingibt. Gott ist der, der in Jesus sein eigenes Leben dafür hingibt. Kein Lamm, das irgendwie geschlachtet wird, sondern er wird zu diesem Lamm, das sein Leben dafür hingibt. Er ist der, der die Konsequenz am Kreuz auf sich selbst nimmt. Letztlich ist es hier dann kein Konflikt zwischen einer politischen Macht und einem Volk, das befreit werden muss, zwischen Pharao und Gott oder sowas, sondern hier geht es um den Konflikt zwischen all dem, was dich und mich unfrei macht, was uns klein hält, und Gott, der so sehr und so 100% für uns ist, dass er lieber den Schmerz und den Hass und die Lieblosigkeit, die Schuld ebenso mit sich bringt, auf sich nimmt, damit sie an uns abprallen kann, koste es ihn, was es wolle. Er nimmt es lieber selbst auf sich, als dass irgendwer daran leiden und zugrunde gehen muss. Und dann gibt es in dieser Passa-Erzählung von Jesus, in diesem Reenactment fast, könnte man sagen, eine total entscheidende Szene. Es ist wenige Stunden, bevor Jesus gekreuzigt wird. Er ist im Garten Gethsemane. Er ist dort alleine, um zu beten. Ich habe vorhin schon gesagt, Passa heißt vorübergehen. Warum? Weil eben überall die Konsequenz ausgeblieben und vorübergegangen ist, die sich so verbunden haben mit Gott. Und dann gibt es diese Szene im Garten Gethsemane, wo Jesus zu Gott betet und sagt, himmlischer Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dann schenk mir dieses Passa. Schenk mir, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, dass ich das nicht erleiden muss. Und dann sagt er aber, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und der Kelch zieht nicht an ihm vorüber und er nimmt den Tod am Kreuz auf sich. Er lässt das, was Sünde mit sich bringt, auf sich selbst prallen bis zur äußersten Konsequenz, um uns davor zu schützen, damit an uns vorübergeht, was ihn stattdessen trifft. Jesus gibt sein Leben, damit wir ein Leben in Freiheit erhalten. Jesus lässt sich fesseln und binden und begibt sich freiwillig in Gefangenschaft, damit wir Freiheit erleben können. Frei zu werden von dem, was uns von Gott und von anderen und von uns selbst trennt. Ich habe gefragt, wie bekommen wir diese Freiheit, diese Rettung, dieses neue Leben? Nur indem wir es uns von Gott schenken lassen. Ein Wort dafür, das wir im Berlin-Projekt dafür verwenden, ist das Wort Gnade. Die Gnade bedeutet, dass Gott es sich hat alles kosten lassen, damit du und ich sein Geschenk der Freiheit tatsächlich für uns in Anspruch nehmen können. Wir bekommen dieses neue Leben in Freiheit so, wie Israel beim Auszug die Freiheit erhalten hat, als Geschenk von Gott aus Gnade und indem wir uns mit ihm, mit unserem Passahlamm verbinden. Ich wünsche dir, dass du das immer wieder erfahren darfst, dass Gott dich trägt, dass dein Leben gehalten ist von ihm, von seiner Gnade, dass du getragen wirst von seiner Liebe, die er für dich hat und dass du erleben darfst, dass er dein Herz immer mehr frei liebt. Amen.